Wir haben von dieser Symbolik der Zuckerstange gehört. Was sie im Zusammenhang mit Weihnachten bedeutet. Und Jesu Geburt, die wir heute feiern, ist, wenn man sich Jesus als kleines, neugeborenes Kind anschaut, auch so richtig zuckersüß, oder? Also wir, kleine Kinder, so Babys, die sind einfach zum Knuddeln, oder? Und es ist so, es ist einfach was Besonderes, die im Arm zu halten. Mir persönlich tut es wahrscheinlich besser, so meine Enkel im Arm zu halten, als jetzt die Zuckerstange zu lutschen, weil da kriege ich Sodbrennen. Von Enkeln kriege ich kein Sodbrennen. Das ist das Tolle an der ganzen Geschichte. Aber eben, die sind ja so süß. Nun, die Sache ist, die sind lange Zeit süß, aber eben nicht immer. Es geht bald los, dass sie eben ihr trotziges Nein in die Welt schreien und es in unseren Ohren gellt. Und da, spätestens da ist dann mit süß und knuddelig und unschuldig ist dann Schluss. Dann merkt man, dass da eine Person ist, die Nein sagen kann, die eben nicht immer unschuldig ist. War das bei Jesus auch so? Die Zuckerstange war weiß, wir haben es gehört. Ein Bild für die Reinheit, für die Sündlosigkeit Jesu. Die Bibel sagt, dass er der einzige Mensch war auf dieser Welt, der ohne Sünde ist. Wir alle anderen sind mit Sünde beladen. Jesus war der Einzige, der nie geflucht hat. Jesus war der Einzige, der nie gestohlen, nie seine Geschwister geplagt hat, nie gelogen hat und solche Dinge. Und wie im Weihnachtsspiel schon angedeutet, ist bei der Zuckerstange auch die Farbe rot. Einerseits die Farbe der Liebe und des Herzens. Und es ist ja so, Gott, der Vater, hat an Weihnachten, hat in der Menschwerdung Jesus seine Liebe, sein Herz offenbart. Er hat diese Liebe erfahrbar, sichtbar und für die damaligen Zeitgenossen sogar betastbar gemacht. Johannes sagt es in seinem Evangelium, was wir betastet haben. Viele Menschen sagten sich damals, oh, wenn ich doch nur Jesus berühren könnte, dann könnte ich die Heilung und die Rettung, die von ihm ausgeht, dann könnte ich die empfangen. Und viele haben es tatsächlich erlebt. Die Bibel sagt, dass sie sich übereinander gestürzt haben, um an Jesus ranzukommen, um ihn zu betasten. Aber die Farbe des Blutes, wie schon gesagt, hat eben auch, die Farbe Rot hat auch die Farbe des Blutes und nicht nur Golgatha, sondern schon davor, denn in Bethlehem floss viel Blut, als Herodes durch den neuen König, den neugeborenen König, sein Reich, seine Herrschaft, seinen Thron gefährdet sah und deshalb die neugeborenen Knaben in Bethlehem umbringen ließ. Aber Gott ließ nicht zu, dass seine Liebesgabe an die Menschen, seinem Sohn Jesus, dem Christus, etwas zustößt. Nicht bevor er erwachsen sein würde und bevor er seinen Dienst des Lehrens und des Heilens und des Befreiens getan haben würde. Dann kam der größte Dienst Jesu, dass er sich zum stellvertretenden Opfer an unserer Stadt machte und für unser Blut, für uns sein Blut vergoss. Das war Gottes Liebeserklärung, das war Gottes Liebestat und das war Gottes Liebesbeweis, dass er dich und dich und dich, der du da zu Hause sitzt und am Ende denkst, wer liebt mich denn, dass er dich liebt. Sie soll seit 2000 Jahren den Menschen die Möglichkeit geben, mit Gott, mit dem himmlischen Vater versöhnt zu werden und versöhnt zu leben. Frieden ins Herz zu bekommen. Weil Jesu Blut diesen Frieden ermöglicht. Weil er für uns gestorben ist. Das ist gemeint mit dem, was die Hirten auf dem Feld hörten, als die Engel ihnen die Geburt von Jesus, dem Christus, verkündigten. Als sie dann Gott lobten und sagten, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Viele Menschen, welche die Weihnachtsgeschichte hören oder lesen, die stellen sich an dieser Stelle die Frage, wenn das wirklich so ist, wenn Jesus wirklich Frieden gebracht hat, warum haben wir dann heute immer noch so viel Streit, so viel Krieg, so viel Hass? Warum hat sich nichts geändert, scheinbar? Warum ist es selbst an Weihnachten der Fall, dass wir uns streiten? Unterm Tannenbaum, um den Weihnachtstisch, wenn man zusammensitzt und isst. Warum? Hat es denn dann überhaupt was gebracht, was Jesus getan hat? Der Wortlaut unseres Verses ist entscheidend. Friede auf Erden bei den Menschen. Oder man könnte auch sagen, Friede in den Menschen. Dieser Vers hat mehrere Aspekte. Erstens der Friede in den einzelnen Menschen, in ihren eigenen Herzen. Das ist der Friede, von dem Paulus in einem seiner Briefe, im Philipperbrief, schreibt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus bewahren. Dieser Gottesfriede, den Gott mit uns gemacht hat, der übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Denn natürlich, der normale Mensch kann sich darunter nichts vorstellen. Nur derjenige, der sich auf diesen Frieden, auf das Friedensangebot Gottes einlässt und sich von Gott befrieden lässt, der erfährt, was das bedeutet, welche Dimension das hat. Genau dieser Friede kann uns und unsere Herzen bewahren, besonders in dieser Zeit, in der wir um Frieden in unserem Innern ringen. Also es gibt kaum jemand, mit dem ich rede, der das nicht widerspiegelt. Eigentlich, es treibt mich so rum, unsere Situation. Dieser Friede, den wir brauchen, wenn die Angst und die Panik vor der nächsten Corona-Welle uns diesen Frieden rauben will. Wenn wir Angst, vielleicht gerade aus der Situation dieser Corona-Krise, die Angst, unseren Arbeitsplatz zu verlieren. Wenn wir uns um unsere Gesundheit oder die unserer nächsten Verwandten generell Sorgen machen. Oder wenn wir uns, wenn wir noch jung sind, was ja viele von uns sind, Gedanken machen über das Weiterleben des Menschen auf diesem Planeten. Dann erleben wir in der Beziehung zu Jesus diesen Frieden, den er in uns wohnen lassen will, weil er in uns wohnen will. Das ist jeden Tag meine einzige Sicherheit und Zuversicht, dass ich mich nicht verrückt machen lassen muss von irgendwelchen News, von irgendwelchen Meldungen, sondern auf Jesus schauen kann und wissen darf, Jesus ist mein Hirte, er ist mein Versorger, er ist mein sicherer Halt. In diesem Vers geht es zunächst, ein weiterer Aspekt, dass die Engel hier zu den Hirten im Plural gesprochen. Die haben nicht gesagt, im Singular, Friede dem Menschen seines Wohlgefallens, sondern den Menschen. Er hat sie alle angesprochen und wir sind alle angesprochen. Da geht es darum, dass wir letztendlich, dass dieser Friede, den Gott uns geben will, dass der zwischen oder in der Gemeinschaft der Menschen vorhanden und entstehen soll, sein soll und entstehen soll, wo der Herr Jesus Christus, der Herr und der Erlöser ist. Wir haben in Epheser 2, 14 ist davon die Rede, dass Jesus unser Friede ist. Denn er ist unser Friede. Jesus ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft weggenommen hat. Jesus ist unser Friede und er hat den Zaun der Trennung, des Misstrauens, der Ablehnung, der Abschottung und der Feindschaft zwischen den Menschen abgebrochen. Zunächst mal war damals gemeint dieser Zaun, der die Heiden von den Juden trennte und die Heiden im Prinzip letztendlich ausschloss vom Heil. Dieser Zaun ist abgebrochen. Aber heute geht dieser Zaun, der abgebrochen worden ist, viel weiter. Da, wo wir erleben, wie in unserer Gesellschaft sich die Gräben vertiefen, die Zäune aufgezogen und das Misstrauen und die Feindschaft gesät werden, da brauchen wir Christen diesen Blick auf den niedergerissenen Zaun und auf den Friedefürsten Jesu. Das hilft uns, die Teilung in der Gesellschaft zu überwinden. Das hilft uns, in dieser Zeit als Botschafter des Friedens zu sein, hinauszugehen und den Leuten zu sagen, hey, es gibt noch etwas anderes in dieser Zeit, auf was wir schauen können. Wenn wir das Weihnachtsgeschenk Gottes wirklich angenommen haben, dann können wir dieser Feindschaft nicht erlauben, in unser Herz zu kommen. Dann dürfen wir ihr nicht erlauben, in unser Herz zu kommen. Dann können wir auch nicht zulassen, dass Argwohn, Abgrenzung und Misstrauen sich unter uns einschleicht. Das fängt in der Gemeinde an. Wir dürfen diesen Dingen keinen Raum geben. Lasst uns zu Botschaftern werden, die das verkündigen. Wir haben noch einen dritten Aspekt und das ist der Schlüssel zur ursprünglichen Frage. Warum hat es nicht funktioniert? Warum ist die Welt noch so, wie sie ist? Der Schluss ist ja in den Menschen seines Wohlgefallens. Die Frage ist, sind denn alle Menschen Menschen seines Wohlgefallens? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich mit euch noch einen kurzen Blick auf die Taufe Jesu werfen. Als Jesus am Jordan von Johannes dem Täufer getauft wird, da kommt aus dem Himmel eine Stimme und die sagt, was sagt sie? Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Richtig. Jesus war die erste Person nach Adam und Eva, an der Gott absolutes Wohlgefallen ausgedrückt hat. Am Anfang, als Gott die Schöpfung gemacht hat und Adam und Eva gemacht hatte, da sagte er was? Es ist sehr gut. Das war der Ausdruck von Gottes Wohlgefallen. Aber Adam und Eva sind aus diesem Wohlgefallen rausgefallen. Jesus ist die zweite Person nach Adam und Eva, die hört, an dir habe ich Wohlgefallen. Und dieser Sohn kam, um uns alle zu Kindern Gottes zu machen, damit wir alle Kinder seines Wohlgefallens werden. Wie soll das gehen? Indem wir Jesus als unseren Herrn und Erlöser in unser Leben einladen. Menschen seines Wohlgefallens sind Menschen, die Jesus Christus als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Das ist die Definition von Menschen seines Wohlgefallens. Du magst an Gott glauben, vielleicht schon lange in die Kirche gehen oder einmal gegangen sein. Und du magst vielleicht sogar viel über den Glauben wissen, viele Bibelstellen auswendig kennen und das ganze Kirchengesangbuch von vorne bis hinten, jede Strophe können. Es gibt so Leute. Aber wenn du Jesus nie in dein Leben eingeladen hast und ihm nie gesagt hast, dass er dein Erlöser sein soll, dass er für dich gestorben sein soll, dass sein Blut deine Schuld abgewaschen haben soll, dann fehlt dir etwas ganz Entscheidendes. Gott will, dass sein Wohlgefallen in dein Leben kommt. Jesus ist der sichtbar gewordene Ausdruck von Gottes Wohlgefallen. Wenn du Jesus, dessen Geburt wir heute feiern, in dein Leben einlädst, dann kommt Gottes Wohlgefallen tatsächlich in dein Leben. Und dann bist du ein Mensch seines Wohlgefallens. Und wenn du Jesus eingeladen hast, dann weißt du, dass er in deinem Leben ist. Denn der Heilige Geist sagt dir, dass du sein Kind bist, dass du ein Kind Gottes geworden bist, dass er in dein Leben gekommen ist. Er sagt, sein Geist bezeugt unserem Geist, der Heilige Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und er bezeugt dir, dass dir diese Gotteskindschaft niemand mehr nehmen kann. Willst du das? Willst du diese Gotteskindschaft für dein Leben? Willst du ein Mensch seines Wohlgefallens werden? Dann lade ich dich ein, bei dem Vater unser, was wir jetzt beten, mitzubeten. Da heißt es nämlich in diesem Vater unser: Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Gottes Wille ist, dass Jesus unser Herr wird. Und wenn du Jesus in dein Leben einlädst, dann geschieht der Wille, von dem wir hier lesen. Lass uns aufstehen und gemeinsam das Vaterunser beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wenn du dieses Gebet bewusst gebetet hast, dann darfst du glauben, dass Jesus in dein Leben gekommen ist. Wenn du es mit dieser Absicht gebetet hast, Jesus in dein Leben einzuladen, dann ist Jesus in dein Leben gekommen. Damit bin ich am Ende meiner Predigt, aber noch nicht ganz fertig. Ich habe euch noch was mitgebracht. Das dürft ihr nachher auch mit nach Hause nehmen. Und zwar habe ich euch ein Gedicht mitgebracht. Das ist überschrieben mit "Zu dieser Stund". Die Hirten hörten die Engel singen und ihnen die gute Botschaft bringen, dass der Retter geboren in Bethlehem. Gott wahrmachte, was er ehedem geweissagt hatte, durch der Propheten Mund. Nun wahr wurde zu derselben Stund. Der Erlöser war nun endlich gekommen. So hofften und beteten es die Frommen. Was war es aber mit diesem Erlöser? Er war doch etwa nicht ein Böser. Wie manche der mächtigen Führer meinten, als zum Mordkomplott sie sich vereinten,
um ihn aus ihrer Mitte zu bringen und entschieden sich die Verleumder zu dingen. Nein, ganz bestimmt, das war er nicht. Er brachte mit sich sein himmlisches Licht. Ganz harmlos war er in einem Stall geboren. Dort spitzte das Vieh seine langen Ohren. Bei all dem Fremden, was da geschah, der Retter der Welt, er war ihnen ganz nah. So nahe war er denn dann auch den Hirten, als wie gebannt sie auf den König blickten. Voll Ehrfurcht fielen sie vor ihm nieder. Und dann sie gingen fröhlich wieder, um allen Leuten zu berichten, was niemand sich hätte können zusammen dichten. Der Retter, der Erlöser war gekommen, wie es erhofften und erbaten die Frommen. Noch war er klein und unscheinbar, aber Gott machte mit ihm all das dann wahr, das Heil und Befreiung von Sünde und Schuld. Er bringt uns nah mit unendlicher Geduld. Wenn wir den Erlöser in unser Leben lassen, dann können wir sein Heil für uns ganz erfassen. Dann bin ich sein und er ist mein. Mein Ein und Alles auf dieser Welt, das man nicht kann kaufen für alles Geld. Ein Geschenk hat Gott uns mit ihm gemacht in dieser so heiligen Nacht, damit alle die Großen und die Kleinen sich bei diesem Geschenk zusammen vereinen und bekennen aus ihres Herzens Grund, mein Retter wurde geboren zu dieser Stund. Danke.